Wir kommen dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, zum Vers 12 und möchtet lesen bis Vers 17. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Wir kommen jetzt wieder zum heilsgeschichtlichen Abschnitt, und ich denke, das ist einfach wichtig, dass man sich immer wieder vergegenwärtigt, die Heilsgeschichte, die ja von Gott her eine ungeheure Rolle spielt. Wir haben ja dieses große, wunderbare Ereignis, dass der Jesus die Erde betreten hat, ein Mensch geworden ist wie wir, obwohl er ja in dieser Lichtswelt des Vaters war. Aber wir dürfen etwas nie vergessen: Alles Wirken Jesu hier auf der Erde in seiner Menschengestalt war unter dem mosaischen Gesetz. Das ist ein wichtiger Punkt. Und was genauso wichtig ist, wir müssen einfach verstehen, dass von Gott her auch für die Juden es zu dem Zeitpunkt, als der Jesus kam, nicht klar war, dass wir Heiden — und Heide ist in der Bibel das Wort Ethne, da kommt eigentlich, die Juden sagen Goyim, die Heiden, da kommt eigentlich auch unsere Fremdwortfamilie, wo es um ethnische Gruppen geht, also einfach die Völker. Wir Heiden, das war im Alten Testament ein Geheimnis. Es war ein gewisses Geheimnis, und Paulus offenbart es ja dann im Epheser Kapitel 2, Kapitel 3, wo er sagt, es war das Geheimnis, das verborgen war und jetzt offenbar ist, dass Gott Rettung schafft aus Juden und aus Heiden. Und von daher haben wir immer wieder diese Aufbrüche. Und jetzt im Matthäus-Evangelium, es ist ja das Evangelium für die Juden. Aber jetzt bereits bricht es hervor, und das ist jetzt hier ein zentraler Punkt, dass das Heil zu den Heiden gehen wird. Und jetzt beginnt die Heilige Schrift einfach wie bei einem Mosaik, Stein um Stein oder Puzzle um Puzzle, also einfach Einzelteile, immer mehr zu offenbaren, was es mit der Erlösung, was es mit den Heiden, was es mit dem Herrn Jesus zu tun hat. Jetzt kriegen wir hier ein großes Bild. Wir dürfen nie vergessen, in Römer 9, 4 steht, dass ursprünglich alles für Israel war. Und dann erklärt ja die Bibel, wir sind dann eingepropft. Also, das war ihnen noch nicht klar. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, und zwar: die Orte in der Heiligen Schrift spielen immer eine große Rolle. Zum Beispiel Jericho ist die Stadt des Fluches. Jericho ist verflucht. Es war eine furchtbare Stadt. Die erste große, ich sag's mal, das erste große Hindernis, als Israel das verheißene Land einnahm. Und der Erstgeborene musste sterben und der Letzte musste auch sterben von den Söhnen von dem Mann, der Jericho aufgebaut hat. Also Jericho steht in der Regel für den Fluch, genauso wie Jerusalem eben für die Offenbarung steht, für die große Stadt Gottes. Wisst ihr, und die Gläubigen, sie wissen, Jerusalem ist ja keine Frage, diese wunderbare, herrliche Stadt, wo es dann aus Neue Jerusalem gegeben wird. Man weiß, Bethlehem, wissen selbst die Heiden, die christlichen Heiden in Deutschland, dass der Jesus in Bethlehem geboren ist. Nazareth ist ein Thema. Aber kaum jemand redet von Kapernaum. Das ist heute Abend unser Thema. Weil Kapernaum spielt mindestens heilsgeschichtlich eine ähnliche Rolle wie die anderen Ortschaften. Und das möchten wir uns heute Abend mal angucken. Und zwar, Jerusalem ist natürlich der bedeutendste Ort, aber Kapernaum ist danach wirklich einer der bedeutendsten Orte im Wirken unseres Herrn Jesus. Ich habe hinter ein Kärtchen drauf, die Zeichnung ist nicht ganz geglückt, ist auch ein bisschen, die Orte sind ein bisschen verrutscht, aber dass man wenigstens eine Vorstellung hat, wo das so in etwa war. Aber war nicht sehr weit von Nazareth weg. Und dieses Kapernaum oder Kapharnaum, das war am Nordufer des Sees Genezareth. Wenn man es übersetzt, heißt es Dorf des Nahum. Flavius Josephus, der große Geschichtsschreiber, sagt, dort war eine Quelle und es war ein Fischfangzentrum und hatte entsprechende Hafenanlage. Jetzt ist wieder interessant, es lag an der Grenze zwischen Herrschaftsgebieten, und zwar zwischen Philippus und dem Herodes Antipas. Da waren also praktisch hier verschiedene Herrschaftsgebiete. Darum hat es aber eine Zollstation und darum war dort auch römisches Militär stationiert. Es war ein sehr bedeutendes Dorf. Im jüdischen Krieg 66 bis 70 nach Christus, wo Jerusalem geschleift wurde, ist Kapernaum seltsamerweise verschont geblieben. Es wurde damals nicht praktisch zerstört. Und es lag eine ganz wichtige Straße in der Via Maris, das ist eine Verbindungsstraße vom Nildeltal über Damaskus nach Jerusalem und bis nach Ägypten. 746 wurde es zerstört durch ein Erdbeben. Aber was jetzt ganz wichtig ist, der Jesus, der in Bethlehem geboren wurde, der in Nazareth aufgewachsen ist, in Vers 12, da passiert jetzt etwas. Nach der Versuchung Jesu. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das im See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Das heißt, wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, Kapernaum war der Hauptwohnort Jesu während seiner Wirksamkeit auf dieser Erde. Und ich bin selber erstaunt gewesen, als ich das mir näher untersucht habe, wie viele Dinge, die für uns alle selbstverständlich sind, eigentlich in Kapernaum passiert sind. Und Kapernaum spielt eine Riesenrolle, auch in der Heilsgeschichte, und das möchten wir uns jetzt einfach einmal angucken. Und zwar, er sagt, das hatte Bedeutung von der Prophetie her, Vers 14, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, das Land Zebulun und das Land Naphtali am Weg des Sees jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land des Todesschatten wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Wisst ihr, wenn man das sich jetzt einmal in Ruhe anguckt, das beginnt in Jesaja 8, Vers 23, diese Parallelstelle, dann kommt jetzt schon alttestamentlich dieser Gedanke. Er erklärt ja vorher Gericht Gottes. Sie werdet Gott verfluchen, sie werdet den König verfluchen. Also das ganze Elend. Und dann sagt er, und jetzt kommt das Wichtige, es wird aber dieses Land nicht im Dunkel bleiben, das jetzt bedrängt ist. Und damit fängt er jetzt plötzlich an zu erklären, und jetzt müssen wir einfach heilsgeschichtlich denken. Die Bibel geht immer davon aus, das ist ein Grundgedanke, der geht durch vom Sündenfall, von 1. Mose 3 bis ganz am Schluss. Die Erde ist von der Finsternis, vom Teufel beherrscht unter der Zulassung Gottes. Das steht im Matthäus 4 und im Lukas 4. Es ist beherrscht von der Finsternis. Das heißt, grundsätzlich ist Finsternis. Und diese Finsternis, das ist, ich sage es einmal ganz hart, der Herrschaftsbereich Satans. Und wenn du jetzt in der Weihnachtszeit durch die Straße läufst und du siehst diese ganze Weihnachtsbeleuchtung und du siehst alle diese herrlichen Dinge, dann musst du dir bewusst sein, der Teufel, er ist letztendlich ein gefallener Lichtsengel. Und das ist alles Täuschung und Bluff. Da werden die seelischen Kräfte der Menschen werden aktiviert, sie werden angesprochen und trotzdem gibt es nirgends so viele Selbstmorde wie um die Weihnachtszeit. Wenn die Leute dann sich ihrer Einsamkeit, ihres Elends und dem allem bewusst werden, da hilft auch die Beleuchtungen nichts und da hilft auch der Kaufrausch nichts. Wenn man dann zum Beispiel in der Einsamkeit sitzt, das ist bei vielen der Fall, dann kommt das große Elend. Die Bibel sagt klipp und klar, es ist dunkel, absolute Dunkelheit. Und diese Dunkelheit, Vers 23 von Kapitel 8, bedeutet auch Bedrängnis. Das heißt, Dunkelheit ist ja nichts, das neutral ist, sondern aus dieser Dunkelheit raus bedrängt der Teufel die Menschen. Das heißt, die Finsternis greift den Menschen an und macht ihn kaputt. Wisst ihr, der Teufel lässt ja die Menschen nicht nur so dahin vegetieren und wartet in aller Ruhe drauf, dass sie in die Hölle fahren. Das will er ja, sondern er macht ja was anderes. Er quält die Menschen schon hier zur Zeit und bedrängt sie, solange sie hier auf der Erde sind, mit dem Ziel, sie von Gott wegzutreiben, dass er sie ganz sicher hat. Jetzt sagt die Bibel, das Land Zebulun und Naphtali, jetzt redet er von der letzten Zeit. Und die Bibel geht einfach davon aus, das ist auch ein biblisches Idiom, ein Grundbegriff der Bibel, mit dem Komma Jesu bricht die letzte Zeit heran. Die letzte Zeit war nicht die Endzeit, sondern die letzte Zeit von Gott her, sein letztes Rede ist das Komma Jesu. Und darum sagt er, zur letzten Zeit wird an diesem See, nämlich im See Genezareth, wird etwas passieren. Und jetzt erklärt er, es ist das Gebiet der Heiden. Jetzt kommt der erste prophetische Hinweis, dass Gott auch die Heiden retten wird. Da steht dann in der Regel Goyim im Hebräischen. Und er sagt, das Volk, das in der Finsternis wandelt, das ist wieder diese Tatsache, dass der natürliche Mensch einfach in dieser Finsterniswelt zu Hause ist. Und der Teufel, Luzifer, der Lichtsengel, er täuscht sie mit falschem Licht. Er täuscht sie mit Glanz. Er täuscht sie äußerlich. Er täuscht sie mit seiner Lieblingswaffe, mit dem Auge. Über das Auge stimuliert er die Seele. Dann sagt die Bibel, Gott tut dagegen was ganz anderes. Er sendet dagegen, gegen das falsche Licht des Teufels. Und Kapernaum steht unter anderem auch dafür, dass das Licht dieser Welt, der Herr Jesus, kommt und dass er dann die Finsternis ergreift mit ihrer Dunkelheit, aber auch mit ihrem falschen Licht. Jetzt sagt die Bibel, jetzt kommt nämlich ein großes Licht. Und die, die im Land des Todesschattens saßen, denen geht dieses Licht auf. Und der Mensch ist im Todesschatten. Das heißt, der Tod ist das Dauernde. Darum sagt Hebräer 2, eigentlich wird der Mensch gefangen von Todesangst. Wisst ihr, das Leben ist ja nicht nur ein Kampf. Wisst ihr, du musst dir einfach überlegen, wo kommt das her, die viele Krankheit? Wo kommt das her, die viele seelische Störungen? Die seelische Krankheiten nehmen ja enorm zu. Wo kommt das her, die zerrüttete Ehe? Selbst in Amerika zum Beispiel, da hat man Statistik, bei den Gläubigen 50% der Ehe kaputt, zerstört. Wisst ihr, wo kommt das alles her? Wo kommt dieses Elend her? Eigentlich doch in der westlichen Welt, wir haben doch in der Regel unser Auskommen, unser Einkommen, es geht doch alles einigermaßen im Vergleich zu der dritten Welt. Aber wisst ihr, du findest keine zufriedenen Menschen, du findest zerstörte, unruhige Menschen und das ist nichts anderes, gehetzte Menschen, das ist diese Bedrängnis. Wisst ihr, der Teufel benutzt wieder Menschen, die in der Finsternis sind, in deren Herzen es finster ist und erzeugt diese Hektik. Die Bibel nennt ihn im Jesaja den Treiber. Also ein Treiber ist jemand, der dich nach vorne peitscht. Das heißt, er treibt die Menschen. Das fängt schon in der Schule an. Wisst ihr, wenn du siehst, wie Kinder zerbrechen wegen der Schule, dann kommen die unvernünftigen Eltern, die die Kinder oft zwingen, dass sie eine Schulausbildung machen, wo sie gar nicht die Intelligenz dazu haben. Man quält sie und man züchtet sie. Ich habe das mit angesehen, wo man Kinder regelrecht gezüchtet hat und am Schluss sind sie die Unglücklichsten der Unglücklichen. Sie sind frustriert und gehen kaputt. Und da siehst du halt etwas, warum veranstaltet der Teufel das alles? Nur mit einem einzigen Ziel, dass sie das echte Licht der Welt, der Herr Jesus, nicht sehen. Das heißt, er treibt die Menschen, er blendet sie, er verheimlicht ihnen gar nicht, dass das alles Finsternis ist, das zeigt er ihnen schon. Aber dann bringt er sein falsches Licht. Und das kann er, weil er ist Luzifer, er ist ein Lichtsengel. Also er weiß, wie man das macht. Und dann bringt er diesen ganzen Bluff. Sind wir doch mal ehrlich, Weihnachten. Das glaubt doch nur ein naiver Mensch, dass Weihnachten wirklich das Fest der Geburt Jesu sei. Das ist so ein Aufhänger. Dahinter ist eine florierende Industrie. Dahinter ist der Lichtsengel, der das benutzt, weil der Jesus ist nie im Leben am 24. Januar. Dezember. Er ist am 24. Dezember nie im Leben geboren. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weihnachten sind die Saturnalien, das sind römische Feste, das ist Wintersonnenwende, das sind heidnische Feste, das haben wir einfach benutzt, weil die katholische Kirche hatte ein geniales Mittel, wie sie eigentlich die Heiden versucht hat zu kassieren. Sie hat einfach die heidnischen Dinge genommen und hat sie mit christlichen Inhalten belegt. Es gab schon früher einen Mutter-Kind-Kult, da kam halt Maria. Wisst ihr, es gab schon früher Brückenbauer, Pontifex Maximus, ist halt der Papst der neue Brückenbauer. Wisst ihr, so gibt es viele Dinge. Und dann einfach die Saturnalie, diese Feste, die die Heide fasziniert haben und hat sie einfach mit christlichen Inhalten gefüllt. Und so kommt das alles zustande. Aber das macht ja der Teufel nicht nur, dass getan ist, sondern er hat immer ein Ziel. Er versucht, die Menschen zu narkotisieren, dass sie das Licht dieser Welt nicht sehen. Und Kapernaum, das wir nachher betrachten werden, das steht dafür, dass das Licht dieser Welt plötzlich kommt. Ich sage es anders, jetzt beginnt der Dienst Jesu Christi an den Menschen. Er war ja 30 Jahre verborgen. Mit 12 Jahren im Tempel ist aufgeblitzt, aber er war verborgen. Wir wissen ganz wenig, was der Herr Jesus hier getan hat. Wir wissen nur, dass er den Eltern untertan war. Wir wissen, dass er in der Bibel des Alten Testamentes, also in der Tora, in den Nephilim, in diesen ganzen Dingen ungeheuer Beschlager war. Aber wir wissen wenig. Die Christenheit hat dann versucht, das zu entschlüsseln. Man hat dann Evangelie geschrieben, der Kindheit Jesu, also ein apokryphe Evangelie, völlig gefälscht, dann hätte der Herr Jesus angeblich aus Ton Täubchen gemacht, hat sie angeblasen oder Spatze und dann sind sie geflogen und solches Zeugs, gell, das ist Unsinn. Sondern Jesus war in völliger Verborgenheit und dann kommt die große Stunde und das ist Kapernaum. Er kommt weg von Nazareth, jetzt tritt er auf, nicht in Jerusalem. Ist ja interessant. Sondern im Galiläa der Heiden. Damit zeigt Gott schon, er wird nicht nur die Frommen retten, das fromme Israel, sondern er wird die Heiden retten. Und hier geht es darum, dass das große Licht kommt. Und dann erklärt er, das, was ich vorher gezeigt habe, in Vers 2 und 3, denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete. Das Joch, das auf den Menschen, auf uns drauf ist, und du hast den Stab praktisch auf seiner Schulter und den Stecken des Treibers zerbrochen. Das heißt, man muss es einfach nüchtern sehen, der Teufel quält die Menschen, er peitscht sie nach vorne, er treibt sie. Wisst ihr, da verzweifeln die Menschen an sich selber und erkennen gar nicht, dass sie das gar nicht sind, sondern dass dahinter ein Treiber ist, der sie peitscht. Und dass dieser Treiber in der Finsternis verborgen sitzt, und mit falschem Licht, mit falschen frommen Dingen, mit falschen religiösen Dingen, mit falschen Dingen des Wohlstands oder des Elends, der spielt da drauf wie auf dem Instrument, was er gerade braucht, treibt er die Menschen weiter ins Elend hinein. Er treibt sie und treibt sie und treibt sie mit einem einzigen großen Ziel. Er will bloß ein einziges Ziel, ein ganz großes Ziel erreichen, dass nämlich sie das Licht dieser Welt, der Herr Jesus, nicht sehen. Und unser Text sagt klipp und klar, der Jesus geht nach Kapernaum, in dieses heidnische Gebiet, in Israel, das heißt Galiläa der Heiden, um den Leuten, diesem Volk, das in dieser Finsternis wohnt, das große Licht, nämlich sich selber zu bringen. Wenn wir uns das jetzt mal näher angucken, also ich habe angefangen, an einem bestimmten Punkt, mir Kapernaum ganz genau anzusehen. Ich habe es mir sogar extra gekennzeichnet. Weil mir ist klar geworden, Kapernaum spielt hier eine Rolle, und zwar keine kleine. Also nochmals, der Jesus zieht von Nazareth nach Kapernaum. Jetzt beginnt der Dienst vom Licht dieser Welt. Jetzt beginnt der Herr Jesus, das ist wichtig nach dem, was er in Kapernaum tut. Müsst jetzt mal gucken, was tut er denn in Kapernaum? Jetzt beginnt er, die Finsternis anzugreifen, aus Kapernaum raus. Und in dem Moment, wie er hier auftritt, passiert es, und das ist die Botschaft für uns, die mir in der Finsternis sind. Zum Beispiel Johannes 4, 46. Johannes ist ja eine komprimierte Darstellung nur von einem kleinen Teil vom Dienst Jesu, von einem ganz wichtigen. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa, also Judäa, Jerusalem, nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen: Dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Sie sprachen zu ihm: Gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Das ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Wisst ihr, in Kapernaum sind entscheidende Dinge passiert. Und hier sieht man jetzt, und jetzt, wie greift denn da Jesus die Finsternis an? Wisst ihr, jetzt muss man einfach wie ein kleines Kind die Heilige Schrift lesen. Was passiert jetzt? Die Bibel sagt klipp und klar, der Jesus kommt von Nazareth nach Kapernaum, um das Licht der Welt zu offenbaren, sich selber. Um hier die Finsternis anzugreifen. Und hier siehst du jetzt ein zentraler Punkt. Er zeigt hier, also der Bibeltext, die Regel. Die Regel, wie das Licht dieser Welt, wie der Herr Jesus wirkt. Und zwar ganz einfach. Sobald ein Mensch zu ihm kommt und bei ihm Hilfe sucht, ist es ganz einfach. Man muss nur glauben, was er in seinem Wort sagt, dann geschieht es. Es ist einfach. Er offenbart, und da steht Kapernaum dafür, offenbart dann, dass eigentlich diese, ich sag's mal so, Zerstörung der Finsternis, diese Befreiung von der Finsternis, diese Befreiung von der Not ganz einfach geschieht in dem Moment, wenn man glaubt. Und zwar nicht, wenn man irgendwas glaubt, sondern wenn man dem Wort Gottes glaubt. Das, was da Jesus gesprochen hat, das Wort Gottes, wenn man dem glaubt, dann geschieht es. Jetzt muss man nicht sagen, Kapernaum war jetzt nicht nur ein Ort, wo jetzt hier ein Wunder geschah, sondern Kapernaum war der Wohnort Jesu. Das ist ganz zentral. Dort hat er gewohnt. Mich wundert eigentlich, dass sich die Gläubigen, in Jerusalem haben sie über jedes Dingle haben sie eine Kapelle gebaut oder irgendwas noch Schlimmeres. Und da geht sie mit ihrer Wolferei und schießt aufeinander, wer jetzt der Gottesdienst halten darf. Geburtskapelle, ich habe das gelesen bei Montefiore, bei diesem Autor, der die Geschichte Jerusalems beschreibt. Das habe ich fast nicht geglaubt, wie es da zugegangen ist. Der beschreibt es und sagt, da ging der Streit, wer darf jetzt den Gottesdienst halten in der Geburtskirche. Da hat man einfach den Revolver unter der Kutte gehabt, die Mönche, und dann haben sie geschossen aufeinander. Er sagt, das kann man sich nicht vorstellen. Einmal gab es, glaube ich, 7 Leichen und so. Also man kann sich das nicht vorstellen, gell? Aber Kapernaum ist eher unscheinbar. Und das ist auch im Wort Gottes so. Oft sind es die Dinge, die gar nicht so ins Auge fallen, die eine große Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hingehen, Markus 1, 14 und 15. Nachdem aber Johannes gefangen genommen war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und als er am See von Galiläa entlang ging und so weiter, da trifft er hier seine ersten Jünger. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. In unserem Text, in Matthäus 4, haben wir ja dann am Schluss sofort das, was hier jetzt wieder in Galiläa ist, Kapernaum, Bethsaida, das ist alles sind diese Orte, aber Kapernaum war das Zentrum. Er sagt hier, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und hier im Markus-Evangelium ist die große Predigt, die hier verkündigt wird, tut Buße und glaubt. Und das steht alles im Präsens aktiv und das ist im Griechischen einfach ein Dauerzustand. Das heißt, er sagt praktisch, tut dauernd Buße und glaubt dauernd an das Evangelium. Jetzt kriegen wir langsam die Offenbarung. Schon interessant. Warum hat Gott nicht diese ganze Offenbarungen, dass man Wort Gottes glauben muss, dass man Buße tun muss? Warum gibt er das in Galiläa? Unter anderem ganz zentral auch in Kapernaum. Warum nicht in Jerusalem? Das ist ganz einfach. Weil Gott zeigen wollte, es geht um die Heide, um die ganze Welt. Gott ist bereit, steht im 1. Timotheus 2, dass er alle Menschen rettet, wenn sie wollen. Wenn sie nicht wollen, kann er sie nicht retten. Aber er ist bereit, alle zu retten. Das ist schon mal ein zentraler Punkt. Markus 9, 33, wie man weitergeht. Also man sieht jetzt stücklesweise, wie er sich hier als Licht dieser Welt offenbart und wie er hier letztendlich auch beginnt, sich als der große Erlöser zu zeigen. Und jetzt kommen wir immer zu den zentralen Punkten. Was ist denn das Erste, was er predigt? Tut Buße und glaubt. Was ist das Erste, was hier geschieht? Das ist ein ganz zentraler Punkt. Er zeigt, man muss seinem Wort glauben und dann passiert es. Und das zeigt er auch durch Zeichen, durch Wunder, durch alles Mögliche. Und Markus 9, 33, und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, Kapernaum ist das Zuhause Jesu, dort gewohnt, da ist er umgezogen. Wisst ihr, und nicht umsonst rügt er nachher die Stadt und sagt, du hast alles gesehen, als ich bei dir war. Matthäus 9, 1 bis 8. Er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Das heißt nach Kapernaum. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Jetzt kommen wir wieder mit etwas. Kapernaum heißt immer Glaube ans Wort Gottes, Glaube ans Wort Gottes. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Wisst ihr, jetzt braut sich ein Bild zusammen. Was ist denn das, wenn das Licht dieser Welt, dieses große Licht, gegen das Licht der Finsternis, gegen diese ganze Fälschung, gegen diese Täuschung aufsteht? Jetzt sehen wir schon, wie der Herr Jesus das macht. Also nochmal, da haben wir uns richtig verstanden, das sind wir in der Vorphase. Alle diese Dinge hat nachher der Paulus in Telegrammstil in seine Briefe geschrieben. Aber der Jesus beginnt es jetzt zu offenbaren, dass es darum geht, Buße zu tun, seine Gesinnung zu ändern, dass es darum geht, zu glauben, was er sagt, nämlich seinem Wort, und dass es letztendlich um einen zentralen Punkt geht beim Evangelium, das ist Vergebung der Sünden, das sehen wir hier. Und dass er auf dieser Erde Vollmacht hat, uns die Sünden zu vergeben. Und dann heißt es in Vers 9, und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, das ist jetzt der Zoll in Kapernaum zwischen diesen zwei Herrschaftsgebieten, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir nach, und er stand auf und folgte ihm nach, folge mir nach, wisst ihr, das ist der zentrale Punkt. Und jetzt erklärt er hier in Vers 10, wisst ihr, es geht eins nach dem anderen auf. Es geht darum zu glauben, was Wort Gottes sagt. Es geht darum, Buße zu tun. Es geht darum, die Erlösung zu glauben. Es geht darum, Vergebung der Sünde zu bekommen. Und es geht darum, so wie er hier jetzt sagt, ihm nachzufolgen. Das ist ein Vollprogramm, das hier in Kapernaum geoffenbart wird. Und das ist das, wie er die Finsternis ergreift. Er sagt auch klipp und klar, folge mir nach. Und dieses Wort Akolutein, das ist der Wort, das bedeutet praktisch einem Führer folgen. Das geht bis hin zum Heerführer folgen. Das heißt einfach, mit jeder Konsequenz einer Person nachzufolgen. Und dann erklärt er etwas und sagt klipp und klar, und das wäre jetzt wieder eine Botschaft gewesen, die hätte in Jerusalem zum Sturm geführt, wegen der Pharisäer und wegen der Sadduzäer. Vers 12, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Dann 13, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Also er sagt klipp und klar, er kommt für die Schwachen, er kommt für die Elenden, er kommt für die Gebundenen. Jesaja 8, 23, 9, 1 und folgende. Das heißt, er kommt genauso, wie er hier gesagt hat, die Leute, die von der Finsternis beherrscht sind, die unter Druck sind, die vom Treiber gehetzt werden, die kaputt gemacht werden, für die ist er gekommen, um sie zu berufen. Ja, was ruft er sie? Zu was beruft er sie? Sie sollen Buße tun, sollen glauben, nämlich das, was im Wort Gottes steht, sollen Vergebung der Sünde empfangen und ihm nachfolgen. Entschuldigung, volles Evangelium, was hier in Kapernaum geoffenbart wird. Das hat er seinem Wohnort getan. Und er muss dann letztendlich irgendwann einmal den Gläubigen mitteile, der Prophet ist im eigenen Lande nicht angesehen. Das ist richtig. Das erlebt jeder, der Gott dient. Das gehört einfach dazu. Lukas 4, 23. Und er sprach zu ihnen: Gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen: Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. Nazareth war die Vaterstadt. Nazareth war sein Geburtsort. Und jetzt sagt er klipp und klar: Nazareth ist gar nichts im Vergleich zu Kapernaum. Die großen Dinge geschahen in Kapernaum, nicht in Nazareth. Das ist ein zentraler Punkt. Und er sagt hier klipp und klar: Ihr wollt ja, dass das Gleiche passiert bei euch, was hier in Kapernaum passiert, dort, wo seine Stadt ist. 31, und er kam nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Sie waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht. Das heißt, Kapernaum steht jetzt nicht nur für das volle Evangelium, steht auch für Verkündigung des Wortes Gottes, für Vollmacht, für alles, was er uns geben wollte. Markus 1, 21, das sind erstaunliche Dinge, wo man, wenn man so, mir ging es selber so, wenn man einfach so liest, man sieht es nicht. Und sie begaben sich nach Kapernaum und er ging am Sabbat zugleich in die Synagoge und lehrte. Jetzt wird ja wieder erklärt, dass er mit Vollmacht lehrt. Und zugleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Das heißt, die Jünger haben dann teilweise, obwohl sie aus einem anderen Ort am See Genezareth gestammt haben, sie haben genauso wie der Herr Jesus in Kapernaum gewohnt. Kapernaum war das Zentrum, das totale Zentrum. Und seit der Zeit, seit ich das weiß, wenn ich Kapernaum sehe, ich habe es extra herausgeschrieben in meiner Bibelreihe, wo überall in Kapernaum was passiert, achte ich jedes Mal, wenn ich Kapernaum sehe, weil es ist eine ungeheuer wichtige Stadt. Dort ist die Offenbarung geschehen. Und dort haben die Jünger gewohnt. Man denkt sich das gar. Matthäus 4, 18 bis 22. Als aber Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz in den See, und sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort wegging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes mit ihrem Vater Zebedäus, ihre Netze flicken, und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Und nachher bald sich's in Kapernaum. Wisst ihr, das ist einfach wichtig. Auch die Jünger waren nachher Leute von Kapernaum. Und wenn man das Ganze sich einfach in Ruhe anguckt, dann sieht man hier die totale Offenbarung Gottes, einmal absoluter Ort, und es rendiert sich, diesen Ort sich anzusehen. Gehen wir nochmal das Markus-Evangelium, Markus 1, 21 bis 28. Jetzt sehen wir hier etwas, ich habe es ja vorher übersprungen, und zwar, er geht in die Synagoge, lehrt mit Vollmacht, und jetzt kommt etwas. Wir haben ja gesehen, Jeremia 8, 23 und 9, 1 und folgende, dass es darum ging, dass er letztendlich gegen die Finsternismacht geht, und jetzt sieht man, wie er hier letztendlich einen unreinen Geist austreibt, wie er ihn verstummen lässt, ihn ausfahren lässt, und wie diese Finsternismacht jede Macht verloren haben. Jetzt kommt ein zentraler Punkt, was hier auch in Kapernaum geoffenbart wird, nämlich, dass er Vollmacht hat über alle Macht der Finsternis. Vers 27, sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen: Was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geister und sie gehorchen ihm. Das muss man einfach nochmal nüchtern, sachlich sehen. Es ist letztendlich auch die Offenbarung, dass der Jesus jede Finsternismacht besiegt hat. Jetzt kommt der zentrale Punkt. Er offenbart das alles hintereinander schön in dem Ort Kapernaum. Und er offenbart es so, wie die Bibel es nämlich zeigt. Er offenbart es nicht mit Sonderdingen. Du brauchst nicht besondere Okkultseelsorge oder solche Dinge, sondern es geschieht in der Regel immer gleich über Buße, über Glaube, über Vergebung der Sünder, indem man sich immer Jesus auf den Altar legt, ihm nachfolgt, indem man so aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis herausgeht. Das sagt der Apostelgeschichte 26, der Paulus, der sagt, wegbekehre von der Finsternis hin zum Herr Jesus. Und dann kommt Vergebung der Sünde. Und mit der Vergebung der Sünde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, bricht die Macht der Finsternis. Wir haben ganze Bewegungen, die Okkultseelsorge an Wiedergeborenen betreiben. Das ist Unsinn. Die Bibel sagt zum Beispiel in Epheser 1, 13 und Folgevers, dass wir versiegelt wurden, als wir zum Glauben kamen. Das heißt, der Moment, wie ich das, was in Kapernaum als zentrale Botschaft verkündigt wird, nämlich, dass ich Buße tue, im Glaube die Erlösung annehme, dem Wort Gottes glaube, dass ich Vergebung der Sünde empfange, dem Herr Jesus nachfolge, wenn das bei einem Menschen geschieht, die echte Wiedergeburt, dann sagt Epheser 1, 13 und 14, du bist jetzt versiegelt mit dem Heiligen Geist. Diese Versiegelung bedeutet, in der Handelssprache, die Koine, wo das Neue Testament geschrieben ist, war wie heute Englisch. Es war die Weltsprache, es war praktisch auch die Handelssprache. Und da war klar, wenn jemand versiegelt ist, zum Beispiel, wenn ich einen Sack Mehl gekauft habe, und das hat mir jemand gegeben, dann war das mit dem Siegel von ihm bestückt. Da bin ich hingegangen, habe das Siegel von ihm gebrochen, runtergetan, habe mein Wachs drauf gemacht, habe mein Siegel drauf getan, wenn ich bezahlt hatte. Und damit war klar, der Vorbesitzer hat keine Rechte mehr. Das heißt, mit der Errettung, mit der Wiedergeburt, verliert der Vorbesitzer jede Macht. Das ist hier, was in Kapernaum geschieht. Ihr merkt schon, da offenbart der Herr Jesus das ganze Licht dieser Welt, die völlige Erlösung, vollständig, wie er die Finsternis hier entwaffnet. In dem Moment, wie jemand wirklich zum Glauben kommt, durchbricht, hat die Finsternis keine Macht mehr an ihm. Da gibt es auch keine Sünder der Vorväter. Wisst ihr, die werden gelöscht in der Sekunde, wenn ich Vergebung der Sünder habe. Ich muss es nur in kindlichem Glauben annehmen. Wenn ich an dich anderen Lehren glaube, dann kann mich der Teufel quälen. Aber das ist das, was der Jesus hier schon offenbart. Er hat völlige Vollmacht über jede Finsternismacht. Wenn man wirklich zum Glauben kommt, dann fahren diese Dinge aus, sie geht weg und man hat Ruhe. Und da dafür steht auch Kapernaum. Wenn man jetzt Matthäus 8, Vers 5 bis 13 guckt. Als aber Jesus nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim, gelähmt da nieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen von Osten, vom Westen, werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen, aber die Kinder der Söhne des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden, dort wird heulen und Zähneknirschen sein. Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Wisst ihr, das ist ja verwunderlich, wenn du jetzt die Bibelstelle Jeremia 8, 23 und Folgeverse nicht hättest, dann könntest du das nicht verstehen, wo er sagt, so einen großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Er ist noch in Israel, aber er ist im Galiläa der Heiden. Er stellt hier ausdrücklich Israel und die Heide gegenüber und sagt hier, Glaube ist der Weg, was hier jetzt ganz zentral wieder zum Ausdruck kommt. Er sagt hier, und das ist das Wunder der Erlösung, wisst ihr, da kann noch jemand so schwach sein, das spielt überhaupt keine Rolle, er kann noch so gebunden sein, die Bibel sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast, das ist Kapernaum. In Kapernaum sagt er, du musst nur glauben, was er sagt, du musst dem nur zustimmen und es passiert. Wisst ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel ich Anrufe kriege von Leuten, die in Not sind. Die sind wirklich in Not. Und es sind oft Leute, die sind vielleicht sogar wiedergeboren, manchmal auch nicht, aber sie sind halb fromm. Und sie haben ein großes Problem. Sie tun das nicht, was dieser Hauptmann hier in Kapernaum getan hat. Das tun sie nicht. Sie haben Vorstellungen, wie der Naeman, der ja wollte, dass man hier besonders betet, die Hand schwingt und solche Dinge. Sie haben Vorstellungen. Und wenn ich Ihnen dann sage, wisst ihr, alles, was ihr sagt, und ich bin da vielleicht manchmal nicht so lieb und nicht so nett und nicht so freundlich, weil wenn ich jetzt anfangen würde, mit denen rumzudiskutieren, was sie für Probleme haben und auf das alles eingehen würde, dann würde ich stundenlang jeden Tag am Telefon sitzen und die erzählen mir alles Gleiche. Entschuldigung, wenn ich so sage. Immer alles Gleiche. Es geht immer ums Gleiche. Sie haben ein Problem, das hat jeder. Und dann sage ich Ihnen, wie ihr gleich kennt, immer nur eines. Ich kann dir gar nicht helfen, sondern das Ding ist einfach. Der Jesus sagt das und das und das, vollkommenes Opfer. Ich zeige Ihnen das vollkommene Opfer und sage, du musst jetzt nur das tun, was hier der Hauptmann tat. Du musst ihm glauben, dass es so ist. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, oh, ich rauche, ich komme vom Rauchen nicht los, ich komme nicht los. Dann sage ich, verstehe, ich habe auch geraucht wie ein Schlot. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bin mal mit meiner Frau vor Albstadt noch Meran gefahren und ich habe in der Hechingerstraße in Albstadt die erste Zigarette erbrannt und in Meran vom Hotel die letzte ausgemacht. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich habe sogar Schwefelstrichöl auf Lunge geraucht. Also wenn es einen heftigen Raucher gab, dann war ich einer. Als ich zum Glauben kam, wisst ihr, das bricht, ist nur eine Frage der Zeit. Aber jetzt kannst du zum Glauben kommen und kannst rauchen. Und viele sagen mir, ich kriege die Zigarette weg bis auf die letzte nach dem Essen. Also, alle Raucher wissen, was ich meine. Aber auch die geht weg. In dem Moment, wenn man glaubt. Weil ich versuche den Leuten dann immer zu erklären, was hier in Kapernaum geschah, was bei diesem Hauptmann geschehen ist. Ich versuche ihnen zu erklären. In dem Moment, wenn du ihm glaubst, passiert's. Es passiert immer. Sobald du ihm glaubst, passiert's. Das ist Kapernaum. Sobald du glaubst, passiert's. Wenn du nicht glaubst, passiert gar nichts. Zum Beispiel, wenn ich den Leuten sage, du bist mit Christus gekreuzigt, was heißt das? Du bist mit ihm gestorben, auferstanden, du bist tot. Der alte Adam ist tot. Wo sitzt die Lust zum Rauchen? In deinem alten Adam. Wenn der aber tot ist, dann kann er keine Lust erzeugen, um zu rauchen. Jetzt musst du nur annehmen, dass du für diese Sünde tot bist. Wenn du es wirklich glaubst, hört sofort auf. Wenn du es nicht glaubst, hört es nicht auf. Wieso? Von daher ist mir etwas klar geworden, bei allen Leuten, auch die, die guten Willen sind, es gibt eigentlich nur ein zentrales Problem und das ist der Glaube. Und jeder Wiedergeborene hat laut 2. Korinther 4,13 den Geist des Glaubens. Das heißt, jeder Wiedergeborene kann glauben, wenn er will. Jetzt muss ich nur glauben und er sagt klipp und klar, in dem Moment, wie du glaubst, passiert's. Wenn du nicht glaubst, passiert nichts. Wisst ihr, alle diese Dinge sind in Kapernaum geoffenbart worden. Es ist gigantisch. Und dann Matthäus 17, 24. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist euch je auffallen, dass das alles, was ich jetzt schon gelesen habe, in Kapernaum passiert ist? Das geht ja durch. Es geht mir auch so. Es rutscht durch. Wisst ihr, ich bin inzwischen ganz sensibel, wenn das Wort Kapernaum fällt. Na, werde ich fast nervös und guck. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen, zahlt euer Meister nicht auch die 2 Drachmen? Das war die Steuer. Er antwortete, doch. Und als er ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach, was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Petrus sprach zu ihm, von den Fremden. Da sprach Jesus zu ihm, so sind also die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, wirf die Angel aus, nimm den ersten Fisch, den du herausziehst. Wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Stater finden. Und der Stater war Doppeldrachme, also das war 4 Drachme. Den nimm und gib ihn für mich und dich. Wisst ihr, und da siehst du wiederum, was hat denn der Petrus jetzt tun müssen? Was hat er tun müssen? Jetzt haben wir Kapernaum. Wenn er das wirklich Jesus geglaubt hat, was hat er dann geholt? Eine Angel. Wenn du wirklich glaubst, dann tust du es. Das ist Kapernaum. Kapernaum steht eben im Prinzip für eine einzige Tatsache. Dort ist das Licht der Welt geoffenbart. Dort ist das Wort Gottes geoffenbart, der Herr Jesus. Alles, was er sagt, sobald du es glaubst, passiert es. Das ist Kapernaum. Also Petrus musste hingehen und musste die Angel werfen. Ob er jetzt geglaubt hat, dass mit dem Fisch sein Problem gelöst wird, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er geglaubt hat, dass passiert. Aber er war gehorsam. Und das ist nämlich das Problem. Wir müssen nur gehorsam sein, was das Wort Gottes sagt, müssen das tun und dafür steht Kapernaum und dann wird es geschehen. Und von daher hat kein Wiedergeborener ein einziges Problem als das eine einzige gravierende Problem des Unglaubens. Ich sage manchmal auch, wisst ihr, im Prinzip, ich habe das jetzt auch da in Immingen wieder gezeigt, unser Problem ist ganz einfach, wir glauben es nicht. Aber Glaube ist ja laut Hebräer 11, Vers 1, eine Verwirklichung. Hypostasis heißt das griechische Wort. Das meint Realisierung, Verwirklichung, Substanz, wirkliches Geschehen. Es hat eine ganz tiefe Bedeutung. Das heißt, Glaube heißt ja nicht für wahr halten. Wisst ihr, ich glaube jedem Gläubiger, da bin ich dann auch gläubig, der mir erzählt, dass er das glaubt. Dann sage ich, Schwäbisch glaubst du das wunderbar? Das ist überhaupt keine Frage. Nach dem schwäbischen Begriff des Glaubens, nämlich für wahr halten, ist das absolut super. Aber biblisch ist Glaube etwas anderes. Biblischer Glaube heißt, und das ist Kapernaum, das sieht man bei diesen Leuten, das sieht man, was der Jesus hier getan hat, du nimmst das wahr, durchs Wort Gottes, was der Jesus geoffenbart hat, dann glaubst du, dass es geschieht, so wie er es beschreibt, du glaubst, dass das stimmt, was er sagt, und jetzt kommt der entscheidende Punkt vom Glauben, dann tust du es, du handelst. Du handelst. Trachtet zuerst nach dem Recht Gottes, so wird euch der Rest hinzugelegt werden. Ich muss es halt glauben. Da muss ich es tun. Und wenn ich wirklich glaube und wirklich korrekt bin, dann kommt's. Wisst ihr, es gibt tausende Dinge. Wenn ich lese, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Ich habe eine Bindung, irgendeine. Und ich gehe zum Jesus und sage, ich nehme es im Glauben an. Du machst jeden frei. Jetzt nehme ich es für mich auch an, weil das vollkommene Opfer für mich gilt. Ich habe den Geist des Glaubens, ich habe das vollkommene Opfer. Das, was du mir gibst durch den Heiligen Geist in mir, nämlich die Bibel sagt, das Pfand, ich habe ein Pfand in mir für das vollkommene Opfer. Nehme es einfach im Glauben an, dann geschieht's. Aber das Problem ist einfach, wir glauben es nicht. Wisst ihr, das ist Kapernaum. Kapernaum bedeutet immer das, was der Herr getan hat, was er sagt, nimmt man im Glauben an und tut es und dann passiert es. Und dort sind auch die wahren Jünger. Johannes 6, 16 bis 21. Da haben wir jetzt was ganz anderes. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See. Und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und da ist es schon finster geworden und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Und der See ging hoch, da ein starker Wind wehte. Als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern. Sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihnen das Schiff nehmen und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Wisst ihr, da musst du dir überlegen, er hätte doch jetzt sagen können, hier geht es ja wieder darum, dass er sich offenbart, dass er in der Lage ist, jede Situation zu verändern, dass er in der Lage ist, Wunder zu tun, dass er in der Lage ist, alles zu tun. Warum steht da jetzt Kapernaum? Da hätte es doch gereicht, wenn man sagt, sie waren auf dem See Genezareth. Warum sagt jetzt die Bibel ausdrücklich, sie fuhren nach Kapernaum? Wisst ihr, weil in Kapernaum die Stadt, das symbolisch für das, wenn man im Glauben Gott ehrt und glaubt, was er sagt, dann geschieht's. Und wenn man jetzt Johannes 6, 32 sieht, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von dem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auch verwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht, der mich gesandt hat. Ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein, jeder nur, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hat, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ihre Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum spricht Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Da sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Ich habe das nie gelesen, dass es alles in Kapernaum war. Wieso? Und da offenbart er sich jetzt und sagt praktisch, er ist das Brot von Gott, wenn ein Mensch der Herr Jesus findet. Wie findet er ihn? Durch Buße und Glaube, indem er am Wort Gottes glaubt, indem er im Glaube das annimmt und dann dem Lamme nachfolgt, Vergebung der Sünde empfängt. Das alles geschieht. Dann sagt die Bibel, dann wirst du keinen Hunger mehr haben und wirst keinen Durst mehr haben. Das heißt, der Lebenshunger, der Lebensdurst kommt zur Ruhe. Wieso, wenn du ein wahrer Gläubiger bist, muss das Herz zur Ruhe kommen. Wenn das nicht da ist, wird es schwierig. Er erklärt dann hier alles und sagt, durch das vergossene Blut und der gebrochene Leib, das ist hier in der Symbolsprache geschrieben, damit meint das vollkommene Opfer, hast du alles, was Gott dir geben wollte, du hast das ewige Leben, du wirst auch durch das die ganze Zeit am Leben erhalten bleiben. Wisst ihr, wenn du das siehst, das ist ungeheuer, das ist alles Kapernaum. Aber du kannst jetzt machen, was du willst, du siehst immer bloß das Gleiche. Jesus, er allein, das Licht dieser Welt, wir gehen zurück zu Jesaja 8, 23 und Folgeverse. Er kommt, um die Menschheit aus dem Glauben der Finsternis zu befreien. Er kommt, um die Erlösung zu bringen. Und es geht immer gleich über Glaube ans Wort Gottes, über Buße, Vergebung der Sünde, Nachfolge, dem er wirklich glaubt, was er sagt. Wisst ihr, mehr wollte Gott den Heiden nicht geben, in dem ist alles beinhaltet. Aber wir müssen es tun. Wieso? Nein, der Teufel ist ja raffiniert. Der bringt alle Techniken, alle Praktiken, mit denen er von dem ablenkt. Dann bringt er Leute, die man hochstilisiert. Das sind besondere Seelsorger. Wir haben gesagt, du musst zu dem Bruder, der hat eine besondere Gabe der Seelsorge. Nur der oder der Mann kann dir in deinem Problem helfen. Ich habe selten mal jemanden gefunden, der so viel Unsinn an mich hingeredet hat, wie dieser berühmte Gottesmann. Der hat mich in mein Problem zurückgeschleudert. Hätte er mir ganz einfach gesagt, was in der Bibel steht, dann wäre ich rausgekommen in derselben Sekunde. Hat er nicht gekonnt. Da war halt ein Mensch, da hat man Menschen verherrlicht. Verflucht sei, wer auf sich auf Menschen verlässt. Gott hat es schön gemacht, dass ich dem nicht zum Opfer gefallen bin. Wisst ihr, Es ist immer das Gleiche. Die Bibel geht immer davon aus, der Herr Jesus allein, vollkommenes Opfer allein, Glaube allein. Ich muss nur glauben und wer glaubt, tut. Fertig. Das ist Kapernaum. Das ist eine Offenbarung an die Heide, die in der Finsternis sitzen. Johannes 2,12. Da hat er hier dieses Wunder in Kana angetan. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben wenige Tage dort. Das heißt, es war so ein Aufenthaltsort, wo er immer wieder hingegangen ist. Er ist ja die ganze Zeit umhergezogen, hat gepredigt, hat geheilt, aber immer wieder war Kapernaum der Rückzugsort. Das ist ganz wichtig für uns. Kapernaum muss der Rückzugsort für uns sein. Jesus allein, der Glaube, sein Wort allein, dass das alles richtig läuft, Buße, ein bußfertiges Herz, das sich immer wieder auf Gott ausrichtet. Man glaubt das wirklich, was geschrieben steht. Man nimmt es im Glauben an und folgt so dem Herr Jesus nach. Und dann stillt sich jeder Lebenshunger, dann stillt sich jeder Lebensdurst, dann ist das ewige Leben geregelt. Ich kann leben, ich kann aber auch sterben, dann habe ich auch keine Angst mehr vom Tod. Das alles passiert. Und für das steht Kapernaum, ist der Rückzugsort für uns Gläubige. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese Kapernaum völlig anders. Ich habe es nie gelesen, dass da immer Kapernaum steht. Das ist typisch Bibellesen, man liest einfach drüber. Matthäus 11,20, jetzt kommen wir zum heiklen Kapitel. Da kommen wir ja noch dazu, wenn wir das Matthäus-Evangelium weiter studieren. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wisst ihr, auch die ganze Wundertätigkeit Jesu hatte nur ein Ziel, der erste Schritt zu diesem vollkommenen Opfer zu tun, nämlich Buße. Der erste Schritt ist Buße, der zweite Schritt ist Glaube, der dritte Schritt ist Realisierung, der vierte ist Nachfolge, der fünfte ist dann Folge von dem allem, dass das Herz völlig zur Ruhe kommt. Jetzt erklärt er, wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und jetzt knöpft er sich Kapernaum vor. Und du, Entschuldigung, der Ausdruck, aber er nimmt sie jetzt ran. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich möchte es nachher nicht verhehlen. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden, bis zum Hades, bis zum Scheol. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde heute zu Tage noch stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Wenn wir Kapernaum kennen, wenn wir uns zurückgezogen haben nach Kapernaum, wenn wir hier heimisch geworden sind, wenn wir wissen, was Buße heißt, wenn wir wissen, was Glaube heißt, wenn wir das Wort Gottes kennen, wenn wir wissen, wie man das realisiert, wenn wir das alles getan haben und wenn wir hier wirklich das erlebt haben und Gott kennen, dann sind wir in die himmlischen Orte versetzt, laut Paulus. Wir sind bis zum Himmel erhöht. Dann haben wir eine ungeheure Verantwortung, das auszuleben. Das ist Kapernaum. Kapernaum hat es nicht getan, hat es verworfen. Er sagt, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Du wirst zugrunde gehen. Wisst ihr, von daher ist alles, was wir jetzt erlebt haben, für das, was Kapernaum steht, das vollkommene Opfer, bringt eine ungeheure Verantwortung, das auszuleben und es zu tun. Wenn wir das nicht tun, wisst ihr, das Evangelium ist kein Spaß. Das Evangelium ist kein Spiel, ist keine Philosophie, keine Lebensweise, sondern es geht um Leben und Tod. Nochmal, Jesaja 8,23, 9,1 und folgende. Wir sitzen in der Finsternis, wir sind vollkommen am Teufel ausgeliefert. Er ist der Treiber, der uns kaputt macht. Jetzt kommt das Licht der Welt, der Jesus, Kapernaum. Er offenbart sich den Heiden. Er zeigt ihnen, tut Buße und glaubt. In dem Moment, wie wir im Wort Gottes glauben, in dem Moment, wie wir es tun, in dem Moment, wie wir es ausleben, passiert es. Und da kommen wir völlig zur Ruhe. Das ist die große Offenbarung von Kapernaum. Wenn wir das verwerfen oder hiermit spielen, dann werden wir stürzen. Das gehört auch dazu. Wisst ihr, wenn wir nochmal zurückgehen zu unserem Text, 4,17. Da begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Was heißt das jetzt, wenn wir die Bildersprache der Bibel nehmen? Ich muss immer wieder in meinem kleinen Leben, egal was ich erlebt habe mit mir Jesus, ich muss immer wieder auf meiner Reise durch die geistliche Landschaft. Wisst ihr, jeder von uns hat erlebt, dass er in Jerusalem die Offenbarung hatte, dass er Herr Jesus wunderbar begegnet ist. Jeder von uns hat auch schon Jericho erlebt, dass er den Fluch erlebt hat. Der Fluch, sich an Menschen zu hängen, der Fluch des eigenen Fleisches, diese Dinge, wo er versagt hat und vollkommen letztendlich gescheitert ist. Aber die Bibel sagt, in Kapernaum, dort ist der Wohnort Jesu, dort ist er. Wenn wir immer wieder nach Kapernaum gehen, immer wieder zum Herrn Jesus gehen, immer wieder das, was er dort geoffenbart hat, für uns in kindlichem Glauben annehmen, dann passiert es. Dann wird unser Herz zur Ruhe kommen. Nochmals, wo ist geoffenbart worden, dass wir keinen Hunger und keinen Durst haben in Kapernaum? Wo ist geoffenbart worden, dass ich nur Glaube brauche? Sobald ich glaube, geschieht es, was du geglaubt hast, wird geschehen, Kapernaum. Wo ist der Wohnort Jesu? Wo komme ich zur Ruhe? Wo kann ich bei ihm in der Ruhe in Christus sein? Kapernaum. Das heißt, ich muss immer wieder zurückkehren zum alten Evangelium. Wisst ihr, und ich warne jeden, wenn in einer Seele einmal Folgendes passiert, dass man mit dem alten, einfachen Evangelium nicht mehr zufrieden ist. Das haben wir erlebt in der Pfingstbewegung. Dass du immer was Besonderes brauchst, immer mehr Sensationen brauchst, immer Dinge brauchst, die dir gefallen. Das können 100.000 Dinge sein, es können Seelsorge-Spezialitäten sein, es können Israel-Spezialitäten sein, das können Erkenntnis-Spezialitäten sein, es können 100.000 Dinge sein. Ich möchte nochmal betonen, Gott gab uns Heide Kapernaum. Er gab uns die Offenbarung des Lichtes der Welt über Buße, Glaube, über das Wort Gottes, über Vergebung der Sünde, über vollkommene Realisierung dessen, was wir tun. Sobald wir es glauben und wirklich tun, kommt unser Herz völlig zur Ruhe. Ich möchte betonen, mehr gab uns Gott nicht. Durch das sind wir in die himmlischen Orte versetzt. Wir sind wie Kapernaum, wir sind oben in die himmlischen Orte. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das halten. Darum steht in den Sendschreiber, halte, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Wisst ihr, wir müssen dieses einfache Evangelium zu unserem Lebenselixier machen. Und je mehr wir uns da drin bewegen, je mehr wird es geschehen und je mehr werden wir zur Ruhe kommen. Und dann hast du gar keine Lust mehr auf die Verführung, auf diese Dinge. Wisst ihr, weil in der Endzeit wird die Verführung explodieren, endgültig. Und der Jesus sagt ganz einfach, er begann zu verkündigen. Jetzt kommen die ganzen Schritte, was wir gesehen haben in Kapernaum. Er beginnt, indem er sagt, tu Buße. Wenn ich jetzt merke, dass ich mich von diesem alten Evangelium, das hier symbolisiert wird, mit dieser Ortschaft, dem Wohnort Jesu, Kapernaum, entfernt habe, dann muss ich Buße tun. Was heißt Buße tun? Einfach meine Gesinnung wieder ändern, wieder zurückkehren zu dem Alten. Da kann man ruhig auch Jesaja 8, 23 bis 9, 1 und folgende wieder lesen und einfach sich vergegenwärtigen, dort ist das Licht der Welt. Dort geschieht es durch Glaube, dort geschieht es durch Buße, indem ich es glaube und tue. Dort ist Vergebung der Sünde, egal was ein Gläubiger auch getan hat. Wisst ihr, der Teufel verklagt uns ja, lässt Zacharia 3, er verklagt uns die ganze Zeit. Du darfst das alles nicht glauben. Er sagt hier klipp und klar, du musst nur hingehen und letztendlich wirklich wie ein kleines Kind dem glauben, was die Bibel sagt. Und die Bibel sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wir im Licht ist, haben wir praktisch Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Und dann 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von dem allem. Wisst ihr, damit gibt es eigentlich kein Hindernis. Solange wir in Kapernaum zu Hause sind und dort wohnen, wisst ihr, das nützt nichts, wenn du jetzt Israelreise machst und du guckst dir die Ruine der Synagoge von Kapernaum an. Entschuldigung, du sollst nicht in der Ruine leben, sondern du sollst dort leben, wo es ist, nämlich lebendig. Gell? Und von daher ist für mich Kapernaum immer die Warnung, Vorsicht, du bist in die himmlischen Orte versetzt, du hast alles. Kapernaum hat ja auch alles. Du hast alles, ist alles geoffenbart. Jetzt kommt die Verantwortung. Wer Gottes Wort hört und tut, jetzt müssen wir realisieren. Dann wird auch das passieren, was in Kapernaum geoffenbart wurde. Dann haben wir keinen Durst mehr und keinen Hunger. Und dann, Entschuldigung, wie geht es denn euch, wenn ihr satt seid? Wenn euch jemand was anbietet, wenn du wirklich satt bist. Du bist voll gemampft und du hast keinen Hunger mehr. Und dann kommt jemand und sagt, oh, ich habe hier was Wunderbares. Das kann noch so süß sein, noch so schön schmecken, noch so herrlich aussehen. Du bist es nicht mehr. Wenn du völlig gesättigt bist mit den Gütern des Hauses Gottes, wenn du Kapernaum erlebt hast, dann willst du nichts mehr. Dann kann die Verführung dir anbieten, was sie will, du willst es nicht. Weil du bist satt. Und das möge geschehen. Ich möchte beten. Jesus, wir beten dich an, der du in Kapernaum gewohnt hast. Das war dein Heimatort. Es war der Ort, wo du das alles geoffenbart hast, was wir hier heute gesehen haben. Es war der Ort, wo du das Licht der Welt, das Heideland betreten hast, wo du uns gezeigt hast, tut Buße und glaub, wo du uns gezeigt hast, letztendlich müssen wir nur wie die kleinen Kinder das glauben, was du uns durch dein herrliches, kostbares Wort gegeben hast, müssen es realisieren, beginnen mit der Vergebung der Sünde und dann wirst du unsere Herzen völlig zur Ruhe bringen. Und jetzt gib uns Gnade, dass wir bei dir in Kapernaum zu Hause sind, so nicht umherstreifet, dass wir nicht versehentlich nach Jericho geraten, sondern dass wir wirklich in Kapernaum zu Hause sind. Und dass wir uns auch bewusst sind, wenn der Weg nach Kapernaum geht, dann bist du auch bereit, auf den See zu gehen. Du bist bereit, auch für uns wirklich das zu tun, was wir ein Wunder nennen. Dir ist nichts unmöglich. Sondern wir möchten einfach wie die kleinen Kinder dir, dem Lamme folgen, wohin du gehst, dir wirklich glauben, dass du mit uns zum Ziele kommst. Dafür danke ich dir. Amen.